Nach einem weiteren Wochenende des Wrestlings sprechen wir heute über Clash at Paris. Ja, in Paris war mal wieder ein Event der WWE. Und ja, wie gut uns das gefallen hat, werden wir gleich hören. Mein Name ist Arne und ich war 2 Wochen im Urlaub und deswegen hört ihr jetzt erst meine Stimme wieder. Ob ihr es mitbekommen habt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich wollte das doch eingangs einmal kurz erwähnen. Bei mir ist natürlich heute wieder der Dennis. Hallo Dennis.
Moin. Es heißt übrigens Clash in Paris, haben sie es genannt, nicht at Paris. Oh. Das ist okay. Eine Clash at the Castle verwechselt.
Ja, okay, gut, das stimmt.
Aber das tut, das ist auch egal, es ist ein kleines Wort.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Aber ja, in Paris, das stimmt. Ja, From Paris with Love oder so, ne, gab es ja auch mal einen Film, glaube ich, weiß ich nicht, also, ja.
Es gab, ich glaube, diesen Film mit jeder Stadt auf der Welt, vermutlich namentlich so.
Ja, das kann gut sein. Also, ja, du und Flo, ihr habt ja ausführlich schon vorher eure Preview dazu gemacht und wart ja nicht ganz so angetan, glaube ich, von den Matches. Ob das jetzt besser gelaufen ist, werden wir gleich mal erfahren. Wir starten mal direkt rein und das Erste, was ich zu sagen habe, ist das Bühnenbild. Das Bühnenbild war geil gemacht, oder? Also ganz am Anfang so die mit der Rampe.
Das war cool. Das war zum ersten Mal seit, keine Ahnung, wenn es mal wieder so eine richtige Special-Bühne mit dem Eiffelturm da drauf. Natürlich ein bisschen klischeehaft, aber das passt schon. Und ganz ehrlich, die Stage fand ich besser als die vom SummerSlam, wo sie einfach nur 4 LED-Monitore übereinander geflanscht haben. Fand die Stage ganz cool, das hatte was.
Absolut, da haben sie sich richtig Mühe gegeben, deswegen wollte ich das unbedingt auch erstmal erwähnen, weil fand ich was Besonderes, fand ich gut. Jo, kann man nichts gegen sagen und das hat sich ja den Abend so durchgezogen mit dieser Stage. Das war schon cool inszeniert, weil der Eiffelturm hat auch in verschiedenen Farben dann geleuchtet. Und je nachdem, was die Wrestler so anhatten, bei Seth Rollins später war es dann zum Beispiel ein bisschen pink und so. Sah mega geil aus, habe ich richtig gefühlt, fand ich richtig gut gemacht. Und das erste Match begann dann auch relativ zeitnah. Und zwar hatten wir zuerst mal Bronson Reed, der kam mit Paul Heyman zusammen raus. Und dann kam Roman Reigns. Und Roman Reigns hatte 2 Ketten dabei. Und da musste uns tatsächlich, Grüße gehen raus an Marcel, der musste uns erstmal aufklären, warum der denn das hatte, weil wir hatten das beide nicht auf dem Schirm, ne? So mit der dunklen Seite geweckt und so, hatte ich echt nicht mehr.
Nö, null. Wenn es das denn bedeutet, ich so eine andere Bedeutung, kein Schimmer, aber ja, war okay so, aber ich verstehe eher nicht, warum er die Olafala überhaupt noch trägt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, also verstehe ich zwar auch nicht, aber auf jeden Fall kam er auf einmal mit 2 raus, das hat mich ein bisschen... Ja, sei ich jetzt mal schockiert, gewundert, whatever. Aber ja, sprechen wir mal erstmal über das Match. Das Match ging 22 Minuten lang und die haben sich gut gegeben und wir hatten ein bisschen die Erwartung so, ja, Roman Reigns kommt hier als Terminator Reigns quasi raus. Also so, jetzt ist seine dunkle Seite geweckt, das heißt, er wird den hart dominieren, aber das war gar nicht der Fall. Bronson Reed sah ultra stark aus in diesem Match und ich muss sagen, das war ein geiler Auftakt. Also die haben sich gut gegeben, gute Spots. Klar, natürlich, Roman Reigns hat seine üblichen Moves gemacht, aber Bronson Reed sah hier super fantastisch aus. Dieses Match, finde ich, hat ihn sehr gut aufgebaut. Weil sonst so hatte ich immer den Eindruck bei Bronson Reed so, ja, okay, die kleinen Gegner, die squasht er so weg, aber mit größeren, naja, Aber das hier so auf einer Augenhöhe, sage ich jetzt mal, das war gut. Oh, das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Wie war so dein Eindruck?
Also fangen wir erstmal mit dem Terminator Reigns an. Das war einfach nur unsere Hoffnung. Wir wussten alle, dass es nicht passiert, aber wir wollten das gerne sehen. Erstmal, Roman Reigns wurde natürlich massivst abgefeiert. Auch wenn ich sagen muss, so langsam gehen mir diese Gesänge auf dem Sound von Daddy Cool so richtig auf den Sender. Weil es auch nicht, das ist ja jetzt nicht mehr ein europäisches Ding, die haben damit ja angefangen, das machen die Amis jetzt ja auch und das kannst du ja auf fast jeden Namen machen.
Ja.
Ja, aber ist natürlich cool, da war Stimmung drin, die hatten Bock und dann hat ja auch Bronson Reed immer mal versucht, dass das Publikum was für ihn macht, das hat dann überhaupt nicht funktioniert, das war schon lustig. Natürlich hat er seine Schulafala dabei, die Paul Heyman dann getragen hat. Und irgendwie ging es auch ein bisschen um Schuhe am Ende des Tages. Und ja, du hast schon recht. Das war erstmal war das ein launiges Match, aber auch, ich würde behaupten, einen besseren Opener hättest du nicht wählen können. Klar, Cena gegen Logan Paul hättest du auch machen können, aber weiß nicht. Ich fand das so wunderbar gelöst. Ja, zumal, wir kommen ja dann demnächst auch noch zu dem, was danach passiert ist. Das war ja ein bisschen roter Faden durch die Show. Das war schon völlig richtig, das als erstes zu machen. Zumal Halle war drin. Und ja, Bronson Reed. Also dieses Match hat für Bronson Reed mehr getan als für Roman Reigns. Sagen wir es, wie es ist. Bronson Reed hat super lange Roman Reigns hier dominiert auch, wirklich. Natürlich nie ernsthaft in Gefahr gebracht zu verlieren. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber den haben sie richtig stark aussehen lassen. Und auch wenn er das Ding verloren hat, ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, ja, Bronson Reed fordert jetzt Cody Rhodes raus, jetzt mal ganz hypothetisch, dann müsste das, muss man das als ernste Bedrohung wahrnehmen, weil der Typ hat gegen den Größten, den WWE so aufgebaut hat, einfach Head-to-Head gehen können und hat ganz knapp gegen den nur verloren. Das war ein riesen Ritterschlag für Bronson Reed. Der sah wirklich, wirklich stark aus. Und das Match ging, war natürlich jetzt nicht so schnell, weil es ein Roman Reigns-Match, das war am Anfang auch sehr behäbig. Und dann haben sie immer die Big Moves aufgehauen. Und immer wenn Roman kam, hat Bronson ihn wieder runtergehauen mit irgendeinem dicken Move. Wir haben gesehen, Samoan Drops vom Second Rope und Spear. Eine Spear, wo Roman Reigns an Bronson Reed abgeprallt ist, so ein bisschen. Das war auch saugut. Das sah auch saulustig aus. Weil, ich meine, wenn das einem Jey Uso passiert, okay, aber Roman Reigns hat ein bisschen mehr Masse. Das war schon crazy, wie sie das gemacht haben. Einmal kann gegen dieses Match, finde ich jetzt nicht so verdächtig sagen. Also klar, es gibt bestimmt Menschen, die sagen, das war mir zu langsam. Ich mag dieses Fleischberg-Wrestling nicht, das ist okay. Ich fand das aber sehr unterhaltsam. Bronson Reed hat hier super was mitgenommen. Die Niederlage tut ihm 0,0 weh nach der Performance. Ey, hier gibt es nur Gewinner in dem Match. War ein runder Auftakt, war spaßig. Ja, und mit dem nach dem Match ging das Ganze ja auch fast eine Stunde, ne? Was ist denn danach noch so passiert?
Also erstmal muss ich natürlich sagen, du hast es schon eben erwähnt, Roman Reigns gewinnt am Ende das Match, auch durch ein Spear. Und ja, Bronson Reed, wie du gesagt hast, na, einfach fantastisch. Dafür, dass ich ihn dann vor, wann war das, letztes Jahr irgendwann gesagt habe, der ist total unnötig, den braucht man nicht. Inzwischen haben sie ihn interessant hinbekommen und ich finde es sehr gut. Das zeigt, wie gut diese Gruppierung am Ende funktioniert um Seth Rollins. Es macht manchmal so ein bisschen den Eindruck leider, als ob es da hauptsächlich um Rollins geht, so wie bei Legacy damals. Aber sie schaffen es ja irgendwie für mich, Bron Breakker und Bronson Reed interessant zu machen. Und ey, wirklich Credits an die. Auch Heyman, dass er mit rausgekommen ist, super. Auch der, wann immer der im Bild zu sehen war, irgend so ein Psychopathenblick, wie der sich, der sah teilweise so aus, als ob er sich da ein runterschütteln würde zwischendurch, so nach dem Motto, so richtig Psychopathenblick, wenn Bronson Reed da irgendwie Roman Reigns auf der Ringmatte hatte. Holy crap, ey, also wieder mal 10 von 10 der Mann.
Heyman sowieso immer. Ja. Mein Heyman, ich fand, ich hab das auffallen, wenn wo auch kurz Heyman mehr zu sehen war und dann hat Roman Reigns Bronson Reed Bauch an, hat Heyman auch so sich den Bauch gehalten, als ob er den Schmerz mitfühlen würde. Das ist einfach.
Ja.
Overacting ist manchmal schwierig, aber der Mann kann das perfekt. Also wirklich, bei ihm ist es einfach so genial. Gewinn einfach immer.
Ist so. Und bei ihm ist es kommt halt auch glaubwürdig richtig gut rüber. Deswegen, ja, absolut fantastisch. Und dann haben wir die Situation, dass nach dem Match ist Bronson Reed natürlich angeschlagen. Und man darf nicht vergessen, Seth Rollins hat noch später ein Match. Eventuell könnte ja auch Roman Reigns angreifen. Also denkt man, vielleicht nimmt ja Bronson Reed irgendwie jetzt Roman Reigns auseinander oder es kommt noch Bron Breakker. Aber erstmal passiert nichts dergleichen, sondern tatsächlich, er feiert kurz und dann ist Paul Heyman bei Bronson Reed mit der Schula Fala. Und dann kommt Roman und sagt sich so, ey, ich will meinen Schuh eigentlich ja noch zurück. Und dann kommt er geht er so hinter Paul Heyman. Und das Lustige ist einfach, Paul Heyman dreht sich dann irgendwann so um, auf ganz entspannt. Und dann tut er so, als ob er es gar nicht mitbekommen hätte, dass Roman hinter ihm steht und ist komplett schockiert und so vollkommen überrascht. Und er sagt so, oh, ich erkenne dich an, mein Tribal Chief und so weiter und acknowledge ihm und so weiter. Weil er die Hosen voll hat. Und dann sagt Roman, er will einfach nur seine Schuhe zurück. Und dann gibt Paul Heyman ihm natürlich die Schuhe und er guckt sie an und ist zufrieden. Und dann schlägt er einfach Paul Heyman K.O. Einfach so, bam. Einfach, der kriegt richtig einen ab. Und Ja, dann liegen die beiden da erstmal. Er feiert, geht dann zu dem Kommentatorenpult, wo das er auch abgeräumt hat während des Matches, wo auch Michael Cole sitzt, nimmt die Schuhe und dann, ja, kommt jemand mit einer Schere, schneidet die Schnürsenkel durch und er fängt an, sie zu signieren und wirft einen Schuh in die Menge. Und was passiert dann, Dennis?
Was er wirft einen zweiten Schuh, er wirft einen zweiten Schuh in die Menge und dann wird er vom Bron Breakker weggewichst.
Genau das. Großartig, ne?
Ja, also, und einmal noch kurz, der Vollständigkeit halber, Roman Reigns hat Paul Heyman in den Guillotine-Choke oder wie er nennt, genau, er hat ihn ausgewirkt.
Ja, stimmt.
Er hat ihn nicht umgehauen. Das war damals mit dem Superman-Punch.
Ach ja, nee, das stimmt. Hatte ich gerade verwechselt. Ja, es stimmt, in den Guillotine-Choke hat er ihn genommen.
Wir haben uns ja schon gewundert, wo ist denn Bron Breakker? Vielleicht werden wir ein bisschen spekuliert. Hat Rollins gesagt, Junge, du bleibst hier, du bist für mich da, so nach dem Motto. Und dann kam er. Und dann hat er ihn ja aber mal richtig da weggewichst. Der Spear sah absolut übel aus. Der hat richtig gescheppert. Und ja, dann haben sie sich ja erstmal ein bisschen gefeiert, ne?
Ja, erstmal haben sie sich gefeiert und dann haben sie Roman ein bisschen auseinandergenommen. Weil dann haben sie gesagt, das ist uns ja noch nicht genug, weil das Kommentatorenpult war Schrott. Da hat er ihn durchgespeert. Dann ist er aber nochmal in die Ringmitte und dann gab es da noch einen Tsunami. Und dann haben sie Paul Heyman aufgeholfen und sind so Richtung Stage zurückgegangen. Und ja, dann haben Leute versucht, da irgendwie Roman so ein bisschen zu gucken, wie geht's dem und alles. Und die hatten ihn, glaube ich, auch aufgeholfen. Die hatten ja erstmal dafür gesorgt, so dass die Jungs da nicht wieder zurückgehen. Ne? Da kam ja, glaube ich, noch Security und alles. Und dann war das so, dass sie Roman da aufgeholfen haben und er dann sozusagen Richtung Ring guckte, da von der Stage, von der Bühne aus. Und da hat Bron Breakker einfach volle Kanonenschwung genommen und hat ihn da nochmal gegen den Ring gespeert. Hat ihn nochmal zurückgeschleift in den Ring. Dann kam nochmal Bronson Reed, hat da dann nochmal einen Tsunami drauf gemacht. Das war dann Nummer 2. Dann kam Security, aber die haben sich alle verpisst. Weil dann, also gegen Bronson Reed und gegen Bron Breakker willst du ja auch nicht da drin bestehen. Und keiner wollte Roman offenbar auch helfen kommen. Naja, dann gehen die wieder weg. Und dann kommt eine Trage zum Einsatz. Und dann sollte da Roman Reigns auf eine Trage gelegt werden, weil er ja da ja, durch den zweiten Tsunami bewusstlos war und so weiter. Ja, und dann war die Security da, um den Ring abzusichern, aber kam Bron Breakker nochmal zurück mit Bronson Reed und dann haben sie noch einen dritten auf die Trage verpasst, ne?
Das war schon heftig. Also wir hatten ja schon spekuliert, warum bleiben die da so lange drauf, ne? Und dann war, als Roman dann so Richtung Rampe war, wir wissen, was jetzt kommt, als Bron Breakker in der weggewichst, das sah auch wieder richtig übel aus. Und ja, dann haben sie ihn ja komplett auseinandergeschrubbt, ne? Also wir hatten es ja schon auch in der Preview vermutet, Roman wird das Match gewinnen und dann wird er entweder da oder bei Raw verdroschen. Zwar, sie haben es jetzt hier gemacht.
Mhm.
Und zwar aufs Übelste. Und nachdem er dann ja auch noch da auf der Bar angekommen, kam mir dann tatsächlich noch Jey Uso raus, um ihm zu helfen. Ja,
bisschen
hat jetzt
spät.
Nicht so viel. Hat jetzt nicht so viel gebracht, möchte ich behaupten. Der eins mal Superkiss gemacht, wurde er weggespeert und dann, ja, war er auch tot eigentlich.
Ja,
und das war nicht so gut.
Das war halt nicht smart, weil Jey Uso natürlich an dem Match später, an dem Fatal 4-Way-Match beteiligt ist um den Heavyweight-Title. Und weiß ich nicht, ob sie ihn einfach schwächen wollten, damit er stärker aussieht nachher im Match oder so, dass man sagen kann, er kriegt nochmal einen Title-Shot. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber Fakt ist, ja, er hat eigentlich da ein Spear von Bron Breakker gefressen, dann war auch gut, ne? Da konnte er einfach nichts mehr machen. Und
ich glaube, da steckt Charakterentwicklung hinter als Plan.
Ja.
Bei der Raw hat er ja Roman zu ihm gesagt, ja, Junge, du hast dein Titelmatch, kümmere dich um dich, trau nicht dem Punk und so. Das hat er ja bei Raw dann schon umgesetzt. Und er gesagt, kümmere dich mehr um dich. Und er könnte es ihm natürlich irgendwann auch mal reinreiben und sagen, ey, du hast nur verloren, weil du so blöd warst, da rauszukommen in eine bescheuerte Situation, um mir zu helfen.
Ja.
Könnte man irgendwann noch mal spielen, vielleicht kommt daraus auch gar nichts, aber man könnte. Du lässt dir die Möglichkeit offen. Und Jay dann sagt, ja, ich bin nicht wie du, ich kann nicht aus meinem, ich musste dir helfen. Kann man was mitmachen, muss man aber nicht. Also ist ja jetzt auch nicht so spannend, aber man könnte, wenn man möchte, ein bisschen was erzählen damit.
Mal abwarten, aber auf jeden Fall war das Segment dann zu Ende und dann kommt eine Werbung natürlich, wie das so immer ist. Und nach der Werbung kommt nochmal ein Backstage-Segment und da sehen wir dann, dass Adam Pearce, der mal wieder komplett lost ist, mit den beiden diskutiert und dann sagt, ja, ihr habt Jey Uso verletzt und ihr habt das Main Event gefährdet und so weiter und so fort. Ihr beide, ihr verlasst jetzt die Halle. Ja, aber er hat ja auch Roman Reigns sie haben Roman Reigns ins Krankenhaus gebracht, aber Roman Reigns hat ja auch vorher Paul Heyman ins Krankenhaus gebracht, so nach dem Motto. Und das war ihm aber alles egal. Er hat die beiden der Halle verwiesen, hat gesagt, die dürfen nicht eingreifen. Und das hat das ganze Ding so interessant am Ende gemacht, weil jetzt war es so, okay, die können also nicht mehr im Main Event eingreifen. Auch ein Roman kann nicht eingreifen. Mal gucken, was so passiert später. Also das war einfach fantastisch gelöst. Und dieses gesamte Segment nach dem Match und auch das Match an sich, 5 Sterne. Das war richtig gut. Fand ich einfach alles in allem einfach richtig geile Inszenierung. Das macht Wrestling aus. Das war Storytelling. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, da war eine Menge drin. Das haben sie auch gut gemacht. Und Flo und ich hatten ja schon so ein bisschen spekuliert in der Preview, ob eine der Parteien im Opener, weil wir haben auch gesagt, das wird der Opener, rausgenommen wird fürs Main Event, dass dann beide Parteien raus sind. Das war interessant. Das war definitiv interessant. Und ja, also Adam Pearce hat mal eine sinnvolle Entscheidung getroffen. Wer hätte es gedacht?
Ja.
Aber das war dann doch auch überraschend, dass die dann auch beide raus sind. Das hat dann die Spannung fürs Fatal 4-Way jetzt nicht maßgeblich erhöht, aber schon mal ein bisschen interessanter auf jeden Fall gemacht, weil ich glaube, niemand hat mit dem Titelwechsel gerechnet.
Nee, richtig. Und ja, deswegen umso besser. Ich hab persönlich das Ganze gefeiert auch und fand das einfach einen verdammt krassen Opener. Muss man sagen, damit hatte die Show mich schon mal gecatcht, weil jetzt war ich interessiert daran. Und das hat meine Spannung auch. Ja, genau, das hatte meine Spannung aufrechterhalten. Dann kommen wir zum Match 2 und damit habe ich null gerechnet, weil in der SmackDown-Ausgabe wurde dann einfach entschieden, ja, es gibt übrigens noch ein Tag-Team-Titel-Match. Die Street Profits gegen die Wyatt Six. Ja, habe ich das gebraucht? Nee, weil klar war eigentlich, die Wyatt Six werden den Titel nicht verlieren, weil das hätte man bei SummerSlam machen können, nicht hier. Ja, keine Ahnung, das habe ich halt null gefühlt. Aber die Street Profits kamen mit einem Special Entrance, nämlich Borderlands. Nachdem sich All Elite mit Assassin's Creed und manchmal auch anderen Spielen so ein bisschen in den Entrances so schon mal versucht hat, jetzt fängt die WWE auch an. Borderlands 4 wird beworben mit den Street Profits. Aber das sah geil aus. Geile Kostüme, haben sie cool gemacht. Fand ich nice. Ja, das Match an sich, man muss sagen, die Wyatt Six kam ja dann in voller Stärke natürlich da zum Ring. Und ja, also zum Match will ich eigentlich gar nicht viel sagen, außer, ja, die haben sich halt gegeben, war okay. Die haben auch alle irgendwo was drauf. Insgesamt ging das Ding 13 Minuten und 12 Sekunden. Am Ende, wie immer, Uncle Howdy mischt sich ein. Als der Ringrichter nicht hinsieht, gibt der Montez Ford und Sister Abigail. Das heißt, die anderen zwei kriegen ohne den eigentlich nichts geschissen. Unspannend, unspektakulär, habe ich nicht gebraucht. Das Ding war mir wirklich egal und deswegen auch schön, dass sie es als zweites Match platziert haben.
Ja, das haben sie ja auf die Karte gepresst. Ich habe mich auch gefragt, warum klatschen sie das jetzt noch auf die Karte? Also wir beschweren uns ja nicht, wenn wir mehr als 5 Matches kriegen, um Gottes Willen. Aber beim Entrance war es mir dann klar, sie haben es gemacht, sie brauchten irgendwelche Faces, die Borderlands-Werbung machen und der New Day gerade keine Faces sind, mussten die halt dafür herhalten. Ich kann mir nicht erklären, warum das sonst war. Mit wem hättest du das sonst machen sollen?
Mit niemandem.
Genau, also ich könnte mir echt vorstellen, dass das einfach nur für die Werbung damit drauf war. Match war in Ordnung, brauche ich so ran. War ein okayes Tag Team Match. Komisch fand ich allerdings nur, dass da ja so ein bisschen Unstimmigkeit mit den Street Profits am Anfang waren. Und auf einmal haben sie sich wieder perfekt verstanden. Das wurde gar nicht weitererzählt. Das war auch sehr verwirrend. Weil Bo Dallas da ja bei SmackDown rumrannte und ja auch so bei Spy Carmelo gemacht und auch bei den Street Profits ja so ein bisschen. Seid ihr echt so Brüder? Seid ihr echt so ein gutes Team? So ein bisschen Zwietrachter oder Zweifel da sehen wollte. Haben sie am Anfang des Matches ein bisschen gespielt und dann haben sie es komplett fallen lassen. Ja, war okay so, ne? War ein gutes Tag-Team-Match, da kann man nicht meckern, aber das hat mich halt auch nicht interessiert. So gar nicht. Und brauchen wir auch nicht viel zu sagen, so wie du es ja auch schon gesagt hast. War in Ordnung, war ein gutes Match, aber habe ich nicht gebraucht. Dafür steckte dann halt auch zu wenig drin. Aber natürlich haben die abgerissen, ne? Pontus Ford, Speed Profits, die haben abgerissen. Joe Gacy hat ein paar irre Sachen gemacht, ein paar Springboard-Moves, die man einem Joe Gacy halt auch absolut nicht zutrauen würde. Dexter Lumis wirkte wieder wie ein Vollirrer. Das kannst du so machen, alles gut. Ich finde halt die White Six einfach sacklangweilig, deswegen funktioniert das bei mir auch nicht. Aber hey, wer die mag, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß daran.
Ja, das ist es eben, was ich auch meine. Im Ring, die haben es ja drauf, aber der Aufbau des ganzen Stables ist einfach sacklangweilig und braucht man nicht. Also, die müssen da sich etwas Besseres einfallen lassen. Das ist auf jeden Fall denen nicht würdig. Und ja, mal gucken, was als nächstes kommt.
Ich hoffe, die Wolf, aber ich denke nicht.
Ja. Als nächstes kommt das dritte Match. Und das dritte Match war dieses Mal Becky Lynch gegen Nikki Bella. Ja, um den Intercontinental-Titel. Nachdem jetzt Becky Lynch Lyra Valkyria losgeworden ist, braucht sie natürlich eine neue Kontrahentin. Und ja, Nikki Bella hat sich angeboten. Schade, wir haben hier nicht Stephanie Van Kerr bekommen, die dann um den Women's-Titel eintreten konnte. Leider.
Schade, Skandal.
Ja, eigentlich Skandal, das stimmt. Aber gut, musste halt jemand anders her. Ja, die Paarung konntest du so machen. War ein solides Match, ging 13 Minuten, 5 Sekunden. Und man muss sagen, Nikki Bella sah durch Becky Lynch echt gut aus. Die hatte am Anfang ein bisschen Ringrost, das hat man gemerkt. Aber insgesamt, boah, kann ich mich nicht beschweren. War ein solides Match, kann man so machen. Habe ich das gebraucht? Nein. Weil ich dadurch, dass Nikki Bella absolut nicht etabliert momentan ist, die davon ausgehen würde, dass sie überhaupt einen Titel irgendwie gewinnt. Aber es ist schön, sie auch mal wieder in einem Match zu haben. Und ja, ich sag mal so, bei so einem Event kannst du das mal bringen. Das ist okay. Es ist nur ein bisschen sehr schade, weil dadurch irgendwelche anderen Stories und andere Titel auf der Strecke bleiben. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil Becky Lynch hat man dann dauernd bei den PLEs, während man zum Beispiel den United States-Titel oder dann halt die anderen beiden Frauentitel jetzt nicht gebracht hat. Und gerade den United States-Titel, das wäre mal eine Abwechslung gewesen, sage ich jetzt mal. Aber gut, macht man halt so. Wie fandst du das Match?
Erstmal muss ich mal eins ganz kurz sagen zu den White Six, das habe ich eben vergessen. Ey, der Entrance mit den ganzen Fireflies in der ganzen Halle, das sah geil aus, das sah ein geiles Bild, ne?
Oh ja, ja, das auf jeden Fall. Also die Crowd in allgemein, also die Crowd war 10 von 10. An dem Abend.
Ja, die Crowd war super. Das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Auch bei dem Match haben sie sich das erste Mal ein bisschen gechillt. Das hat die scheinbar nicht so gejuckt. Ja, ich finde das okay mit Nikki Bella. Das ist jetzt 0815 Matchaufbau gewesen mit den beiden. Ist in Ordnung. Es ist der Midcard-Titel. Kannst du mal machen. Dann werft dann Nikki Bella rein. Ich glaube, viele freuen sich, die mal wieder auf der Karte zu sehen. Ich glaube, seit Evolution haben sie ja jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr im Ring aktiv gesehen. Ist doch in Ordnung. Ich finde es immer besser, das ist gut dafür, dass es die Midcard-Titel der Damen gibt. Da kannst du sowas machen. Das tut keinem weh. Wäre es jetzt ein World-Title-Match gewesen, hätte ich gedacht, Digga, was soll die Scheiße denn jetzt? Ne? Das hatten wir mit Trish Stratus erst bei Evolution. Reicht dann auch. Von daher, das war in Ordnung. Becky Lynch hat da wirklich ein okayes Match aus Nikki Bella rausgeholt. Auch wenn das nicht so einfach war. Also, Becky Lynch hat sich richtig den Arsch abgearbeitet für sie. Und naja, es gab noch diese eine dumme Szene da, wo die beiden, glaube ich, das Timing gar nicht stimmte, wo Nikki Bella einfach mit so einem Kick aus der Ringmitte einfach ins Nichts springt, weil Becky Lynch noch gar nicht da war.
Ja, von Ringpfosten oben. Ja. Da ist sie rumgedreht und ja, so ähnlich wie ein Samoa Joe-Move nach dem Motto, wo dann Becky einfach nicht da war, weißt du.
Ja, nur dass Becky das halt noch den vorigen Move verkauft hat und einfach, ja, einer entweder war sie zu langsam, die andere zu schnell. Mein Gott, das kann auch den Besten passieren. Ja, wenn ich da jetzt im Internet lese, oh, die kann gar nichts, das ist so schlecht, wie kann sowas passieren? Leute, Entschuldigung, ne? Also wirklich auch ein Will Ospreay verbockt mal einen Move, das kann halt einfach passieren. Siehst du natürlich mal doof aus. Sicher, Nikki Bella war nie die beste Wrestlerin, wird sie auch nicht mehr werden. Aber dank Becky Lynch haben die hier ein okayes Match hingelegt. Überraschend fand ich, dass Becky Lynch hier am Ende eigentlich so gesehen nur ein paar Einroller gewinnt. Was mir die Sorge gibt, dass das vielleicht noch weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte. So als One-Off fand ich es okay. Aber lassen wir uns überraschen, ob und wie das weitergeht mit den beiden. Aber ganz ehrlich, es ist ein BPLE, machen wir uns nichts vor. Da kannst du so ein Ding mal bringen. Leute können sich freuen, Nikki Bella noch mal zu sehen. Ist okay. Kannst du machen.
So. Ja, das auf jeden Fall. Also was du auch sagtest, ein bisschen übertrieben bei den Kommentaren. Das meinte ich vorhin mit Ringrost. So einige Aktionen waren nicht so hundertprozentig on point. Das ist natürlich sehr auffällig dann gewesen in dem Moment. Aber die haben ja trotzdem weiter gut gemacht und sind ja dann schnell zum nächsten über. Und wie du sagtest, es kann immer mal passieren, aber ansonsten wurde da nicht großartig gebotscht. Also von daher, all good. Ja?
Becky Lynch kann mit fast jedem ein vernünftiges Match auf die Beine stellen. Das hat sich hier wieder bewiesen. Wunderbar.
Ist so. Ja, dann kommen wir zum Backstage-Segment. Adam Pearce diesmal ein Gespräch mit Jey Uso und Jey Uso hat noch keine Ringfreigabe, aber er sagt, ja, ich pfeife da drauf, ich will das Match trotzdem weitermachen. Und Adam Pearce sagt, ja, nee, geht ja nicht und so weiter. Und dann sagt er, doch, ich mach das einfach. Und das hat uns ja ein bisschen Sorge gemacht, nicht, dass wir hier so einen Cody-Move bekommen und er kriegt nachher den Titel irgendwie, obwohl er so schwer angeschlagen ist. Oh Gott, oh mein Gott. Aber ja, das war erstmal so, das zog sich eben halt weiter durch den Abend. Und dann ging es zum vierten Match und das war das Good Old Fashioned Donnybrook Match, also ein Street Fight quasi, wenn du so willst, oder No Holds Bar, whatever.
Ist alles dasselbe.
Zwischen Sheamus und Rusev. Und ja, da haben sie ordentlich aufgefahren, ne? Da gab es Whiskyfässer. Es gab Shillelaghs überall an der Ecke stehen. Es gab sogar so ein Bartriesen, ey. Also optisch richtig nice. Hat echt gepasst zum Match, oder?
Ja, ich wirklich. Also das haben sie cool gemacht. Ich erinnere mich auch immer, wenn ich in irische Pubs gehe, da stehen ja auch immer Fässer rum. Und ich erinnere mich dran, da stehen auch immer Prime-Flaschen drauf. Ich fühlte mich richtig wie in einem Irish Pub. Wäre dann auch ganz nett mit einer irischen Fahne, mit einer bulgarischen Fahne. Haben sie schon nett gemacht und das waren jetzt nicht nur so random Fässer, die waren ja auch richtig hohe Fässer übereinander gestapelt, das sah schon cool aus. Klar wirkt es ein bisschen komisch, dass draußen eine Bar steht und der Ring einfach nur der Ring ist, aber ich fand das cool.
Ja. Ja, und an sich, das Match kann man auch nicht meckern. Es war gut. Also, die haben sie ordentlich gegeben, wie sonst auch. Sheamus kam direkt mit einer Shillelagh zum Ring, wurde ihn aber von der Ringrichterin weggenommen, warum auch immer.
Das hat niemand von uns verstanden.
Ja, die haben dann erstmal aufeinander eingeprügelt natürlich, wie das so ist und dann, ja, die haben sich eigentlich die ganze Zeit durchgehend gegeben, durch Tische, von den Fässern runtergesprungen, durch diesen Bartresen gehauen, das sah alles brutal aus, das sah geil aus, das sah gut aus. Das Match war unterhaltsam, es hat Spaß gemacht, es war aber auch komplett egal und irrelevant, wer da gewinnt, sagen wir ehrlich, es ging um nichts. Am Ende gewinnt Rusev. Mit einer kaputten Shillelagh hat er in den Mund von Sheamus das Ding dazwischen die Zähne gehauen und dann hat er seinen Acolyte da angesetzt. Ja, und ja, das war's halt. Also das, man muss ja jetzt nicht jede Aktion erwähnen, glaube ich. Nein. Insgesamt gab es davon viele und das war okay. Das konntest du einfach so weggucken und es hat Spaß gemacht.
Ja, und genau das hat man auch davon erwartet. Wir haben hier erwartet ein hartes, stiffes Match zwischen zwei Leuten, die sich richtig geben. Und genau das hast du bekommen. Die haben sich ja richtig gegeben. Die haben ja auch, das war ja auch wirklich, da hast du ja gemerkt, da steckt ja eine Intensität in den beiden in dieser Fehde drin, auch wenn die jetzt nicht großartig spannend erzählt ist. Ringglocke geht an, die schlagen sich sofort auf die Fresse. Ohne Umwege, da gibt es kein Abtasten, keine Technik, da gab es einfach nur aufs Maul, ne? Das war halt wieder vom Stil her dann auch schon wieder. Ein Unterschied zu den anderen Matches, was immer gut ist, eine kleine Abwechslung drin zu haben, das finde ich immer sehr angenehm. Die haben hier das gemacht, was sie machen sollten. Die haben sich hier richtig, richtig den Körper zerschrubbt. Also die werden wohl heute früh nicht extrem spaßig aufgestanden sein. Behaupte ich mal, die haben sich da, also Sheamus hat ja auch wieder in allen Farben der Welt geleuchtet ein bisschen. Aber was haben die am Kendo-Sticks, diese Shillelagh-Schläge, ne, durch den Tisch dann da eben noch von diesen Whisky-Fässern, die gar nicht mal so fest standen, wie man annehmen sollte. Dann den White Noise da durch zwei Tische. Ja, die haben einfach genau das gemacht, was man erwartet hat. Und damit haben sie ihren Job hervorragend erfüllt. Das war sehr unterhaltsam. Wenn man irgendwie in dieser Fehde investiert ist, war das vielleicht sogar richtig, richtig geil. Aber du hast ja gesagt, mir ging es ja nicht anders. Mir war es auch ziemlich egal, wer gewinnt, weil ich die Fehde auch relativ egal finde. Aber die produzieren regelmäßig gute Matches dabei. Das ist schon mal etwas. Und deswegen hier kann man nicht meckern. Die beiden haben sich hier alles gegeben. Für ein BPLE haben die sich richtig gegeben. Also auch die Nummer da mit Sheamus durch den Bartresen, klar. Ist jetzt nicht der Fall, die hochwertigste Bartresen. Ne, aber wie er da auch drin lag, so komplett tot. Einfach haben die einfach mega gut gemacht, die beiden. Und dass hier Rusev gewinnen lässt, ich meine, gut, Sheamus tun Niederlagen grundsätzlich in seinem Standing kein bisschen mehr weh. Ist völlig egal bei ihm. Nach so einem Match ist sowieso, da gibt es eh keinen Verlierer so richtig im Standing. Hat hier Rusev jetzt seinen Sieg gekriegt, aber man hat es halt gehört, das hat keinen gejuckt, dass der gewonnen hat. Die haben sich nicht mehr die Mühe gemacht, den auszubuhen. Was halt nach der Performance eigentlich schade ist, aber naja, warum sollten die Leute Bock auf Rusev haben? Er erzählt ja auch nichts. Oder sie erzählen nichts mit ihm. Das liegt ja nicht zwangsläufig nur an ihm. Ne? So ist es ja nicht. Aber oh Gott. Ich dachte, das hat Spaß gemacht. Das kann ich angeben. Nü zu lang war es mir persönlich. Weiß gar nicht, wie lange ging das? 25 Minuten oder wie lange das ging?
20 Minuten und 8 Sekunden.
Ja, komm mal an. Und ich habe gesagt, es geht 25. Also mir ging es ein bisschen zu lange, ja. Aber.
Ey. Ja.
Aber ich hatte, aber im Endeffekt hast du einen Spaß damit. Lustig ist das falsche Wort, wenn du einen schönen Brawl sehen willst, mit ein paar Waffen, zwei Fleischberger, die sich da reinhauen, hast du genau das bekommen. Das war okay. Das war eine schöne Abwechslung. Nur halt leider konnten sie mir die Story nicht verkaufen, dass ich da noch mehr Bock drauf habe. Das ist schade gewesen, aber am Match an sich kannst du nichts meckern. Das war gut. Nichts anderes.
Ja. Ja, deswegen. Und das hat auch für ein bisschen Abwechslung gesorgt, weil wir hatten ja schon zwei Fleischberger im Opener. Da haben sie was erzählt. Hier haben sie einfach eine Stipulation mit reingehauen. Das fand ich gut. Also sie haben sich bei dem PLE doch was gedacht und ein bisschen Mühe gegeben. Auch wenn die Storys jetzt nicht alle so interessant sind, die meisten. Aber das vom Ding her, wie gesagt, echt cool. Und ja, was du auch sagtest, an Rusev. Es liegt nicht nur an Rusev, es liegt wirklich auch an Creative Team, die müssen halt was Interessantes mit ihm machen. Aber ansonsten, ja, solide. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Match. Es ging 26 Minuten und 24 Sekunden. Da sind deine 25 Minuten also quasi fast. Und zwar John Cena gegen Logan Paul. Und ich habe heute nochmal den ganzen Tag über dieses Match nachgedacht. Ich hab nochmal ein paar Highlights mehr angeguckt. Ohne Witz. Ich sage, das war das beste John Cena-Match in den letzten 3 Jahren. Definitiv. Weil, wenn ich mir das angucke, also alleine bei Cody haben wir ja schon gesagt, das war gut mit Cody und so, bla, weil die haben ja jetzt dann die Stipulation gehabt mit Street Fight und so. Aber hier, Logan Paul hatte das nicht, hatte keine Stipulation. Und was die da rausgehauen haben, das war einfach fantastisch. Das muss man wirklich sagen. Und das zeigt einfach mal, was für ein krasser Wrestler Logan Paul ist. Auch wenn man den als Menschen gar nicht mag. So den Influencer an sich mag man überhaupt nicht. Aber was der im Ring abfeuert, ist einfach nur absolut genial und sucht seinesgleichen. Und da muss ich echt sagen, das mit John Cena hier, das war einfach richtig gut. Und das hat man auch gemerkt, das Publikum war richtig gehypt, die hatten richtig Bock, die waren laut beim Entrance. Die ganzen Moves, die da gemacht wurden, das kann man auch nicht alles aufzählen. Logan Paul hat gar nicht mal so diese großen Spots gemacht wie sonst, sage ich jetzt mal, so beeindruckt mit Drohne oder so. Hatte er nicht nötig, hatte das Match nicht nötig, weil am Ende des Tages haben die einfach nur gut geworkt. Und das ist für mich schon das, worauf es am Ende auch ankommt. Du musst ein Match gut auch wirken können. Und das haben die hier auf jeden Fall geschafft. Also definitiv. Für mich gab es da wenig Zweifel jetzt beim Nachdenken, dass das eines der besten Matches von John Cena so in den letzten Jahren war. Und wie gesagt, das Beste in den letzten 3 Jahren auf jeden Fall. Obwohl die Story nicht so viel hergegeben hat. Also es ging um keinen Titel. Da hatte ich mich ja noch vorher erschrocken. So, oh ja, den hat er gegen Cody verloren. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, hier geht's um Titel. Wäre der geil. Nee, ging's ja gar nicht, weil er hat ja den Titel gar nicht mehr. Und dann hauen die da so einen Banger raus. Also ich war total begeistert, muss ich sagen. Wie geht's dir damit?
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall zustimmen. Das war definitiv eines der besten John Cena-Matches in den letzten Jahren, ohne Frage. Aber fangen wir jetzt mal vorne an. Erstmal Entrance. Also da ist die Halle ja komplett durch die Decke gegangen, als John Cena rauskam. Also das war ja grotesk. Das war ja wirklich absurd. Lauter wurde es an dem Abend auch nicht und war es auch nie. Das war der Peak komplett. Also, das war völlig wahnsinnig, die da abgerissen haben. Und ja, ich mochte das Match auch. Ich hatte mit dem Match auch sehr, sehr viel Spaß. Aber ich kann auch Leute verstehen, die das Match richtig scheiße finden. Okay. Die sagen, das ist einfach, nur Spot nach Spot nach Spot, Finisher, Geballer, langweilig. Ich könnte diese Leute verstehen, die das scheiße finden. Durchaus. Ich gehöre jetzt nicht dazu. Ich mochte das Match auch sehr gerne. Zumal die beiden haben hier völlig frei gedreht. Also das hatte ja mit einem klassischen Wrestling-Match fast ja schon gefühlt gar nichts zu tun, stellenweise. Klar, erstmal kam Logan Paul relativ gut rein, dann hat John Cena Sachen gemacht und ein bisschen gelitten. Und irgendwann die letzten 10, 12 Minuten, da sind die ja komplett freigedreht. Da war dann ja alles egal, da haben die auf alles geschissen. John Cena fängt an, Hurricane Runners zu machen. John Cena macht ein Code Red. John Cena macht dann auf einmal einen Styles Clash. John Cena macht ein End of Days. Dann kommt Logan Paul mit einer Swanton-Bomb und einem Zigzag. Also gefühlt, also die ganzen Finish von ehemaligen John Cena-Rivalen, die sie da rausgeknallt haben in diesem Match, sehr, sehr cool. Also muss man wirklich sagen, sehr cool.
Ja.
Naja, und dann klaut Logan Paul nochmal, macht einen Five-Knuckle-Shuffle an Cena. Das war eine richtig, richtig spaßige Nummer. Also ich hatte da wirklich mal Spaß. Und dann immer wieder diese perfekten Frog-Splash da von Logan Paul und dann springt er das Ding so hoch, wie er springt und landet da auf John Cenas Knie und denkst dir einfach nur, möchte ich nicht. Schmerzhaft. Die beiden wirken auch so, als ob die hier richtig Spaß hatten. Auch Logan Paul immer wieder das Publikum versucht abzufacken und macht dann einfach irgendwie nach 15 Minuten im Match, beide liegen am Boden und Logan Paul macht einfach einen Kipp ab, pickt euch. Auch mega cool. Also, ja, das war ein Spot-Geballere hier und am Ende haben die ja komplett freigedreht, aber das hat Spaß gemacht, das war unterhaltsam und ich habe da auch nicht viel dran zu meckern, das Ding hat einfach gut unterhalten und genau das sollte es sein, das Publikum war komplett drin, das hat es natürlich noch besser gemacht. Das war eine coole Nummer und wenn du solche Dinger jetzt bei auf John Cena's Abschiedstour kriegst, ja, dann ist es nicht so groß aufgebaut, weil er auch nicht so viel Zeit hat, egal, aber dann haust du das Ding raus, das war cool. Logan Paul tut die Niederlage nicht weh. Es ist fucking John Cena, gegen den er da verloren hat. Who cares? Der hat hier abgerissen wie bescheuert. Der hat. Also, natürlich, das Match war auch so gut. Das lag auch mit an Logan Paul natürlich. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, gefühlt, ich habe noch selten. Ich glaube, weiß nicht, ob ich schon mal ein Match gesehen habe in den letzten 15 Jahren von John Cena, wo er so viele verschiedene Moves gemacht hat. Das war einfach wild, das Ding. Das war ein einziger Fiebertraum und das war ein spaßiger Fiebertraum. Deswegen, finde ich, kannst du nichts dran meckern. Also, du kannst was an dem Ding meckern, aber ich habe daran nichts. Ich hatte meinen Spaß.
Jo. Genau, das ist es eben. Das, genauso sehe ich es auch. Man hatte seinen Spaß. Und eben, das war irgendwie auch cool, weil es gleichzeitig, und da, ob man Logan Paul jetzt mag oder nicht, aber das Match war eine Hommage an die ganzen Gegner, die John Cena in seiner Karriere so hatten mit diesen ganzen Finishern. Und wer könnte das besser als Logan Paul da mit ihm durchziehen? Weil der Typ ist einfach mega athletisch und kann einfach tausend Sachen gefühlt. Der hängt sich rein. Und ich glaube, John Cena hätte sich auch Logan Paul wünschen können, wenn er gewollt hätte. Ich weiß ja nicht, ob er sich den gewünscht hat. Aber absolut fantastisch. John Cena gewinnt am Ende. Fand ich auch nice, dass er trotzdem gewinnt auch gegen Logan Paul. Und ja, dann sieht man ihn auch feiern und die Fans feiern mit ihm. Und das war absoluter Feel-Good-Moment für die Halle. Das war der höchste Feel-Good-Moment, den du hättest machen können. Großartig. Also wirklich großartig. Und seien wir ehrlich, Logan Paul tut die Niederlage überhaupt nicht weh. Den interessiert das gar nicht. Von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Ja, und vor allem, auch, ich fand es aber auch cool, dass sie dann John Cena echt noch lange draufgehalten haben und John Cena Zeit gegeben haben, weil, das muss man mal ganz kurz sagen, das war das letzte Match dieses Mannes in Europa.
Ja.
Und da durfte er sich nochmal richtig abfeiern lassen, hat er ein Ding rausgebrettert, was wir wahrscheinlich uns auch alle so nicht erwartet haben, dass das Ding so spaßig wird. Und deswegen, geil. Also wirklich, da haben sie wirklich viel richtig gemacht. Das haben sie richtig cool gemacht. Vermutlich haben sie die Crowd damit aber fürs Main Event ein bisschen getötet, weil die haben sich komplett verausgabt. Die waren da so zwischendurch da ein bisschen tot, aber da kommen wir ja jetzt gleich zu.
Ja, aber trotzdem muss man auch sagen, ausgerechnet in Europa haut er so ein Ding raus. Absolut geil. Also, wie gesagt, Hype an der Stelle. Und ja, danach wird noch kurz verkündet, wo wir schon den Styles Clash hatten. Dirty Dom muss seinen Intercontinental-Titel bei Raw verteidigen gegen AJ Styles nochmal. Mal gucken, wie das ausgeht. Meine Prediction war ja eigentlich, dass AJ Styles zu einem späteren Zeitpunkt ihn vielleicht auch den Titel mal abnehmen könnte, aber eigentlich erst in ein paar Monaten und nicht jetzt. Aber gut, von daher mal lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommen wird. Ja, deswegen, als wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, lief Raw halt noch nicht, deswegen wissen wir nicht, wer da gewonnen hat. Aber,
es gab einen Fuck-Finish. Dann kriegen wir das bei Wrestlepalooza nochmal. Da gewinnt dann AJ Styles den Titel, aber gleichzeitig hat Dominik, dann ist Dominik AAA World Champion. Irgendwie sowas.
Ja.
Mach auch Tubels Dom, ist auch okay.
Ja, mal abwarten. Aber kommen wir jetzt natürlich zum letzten Match, was wir haben. Das sechste Match ist das WWE World Championship Match. Fatal 4-Way, Seth Rollins gegen Jey Uso, LA Knight und CM Punk. Yeet. Und mit einer Matchzeit von 24 Minuten und 46 Sekunden sogar etwas weniger als John Cena und Logan Paul. Aber ist auch vollkommen in Ordnung, hat ja trotzdem gereicht. Oder auch das Match, also die was du meintest, so die Halle war dann ein bisschen verausgabt, hat man bei den Entrants von Jey Uso gar nicht festgestellt.
Nein.
Das war einfach großartig. Also alleine dieses Ding, Jey Uso, als der da reinkommt und da abbietet, die Halle ist so steil gegangen. Aber das ist sie letztes Jahr ja auch schon. Von daher, ja, die in Frankreich haben einfach ultra Bock auf Jey Uso. Okay. Ja, sind auf jeden Fall abgegangen, haben bei CM Punk natürlich das ganze Lied mitgesungen und so. Da war schon einiges los, muss man sagen. Bei LA Knight waren sie ein bisschen verhalten, aber da muss man auch sagen, LA Knight war ja so, wenn er Yeah gemacht hat, dann haben sie alle einmal mitgemacht, aber ansonsten, der ist aus dem Hype so ein bisschen raus, gerade gegen CM Punk und Jey Uso stinkt der momentan ein bisschen ab, leider, muss man so sagen. Ja, und bei Rollins, natürlich waren sie da auch wieder alle dabei, ne? Alle wieder am Start. Ja, von daher, ja, ziemlich nice an sich. Und das Ding ging dann los. Und da bin ich ja ein bisschen stolz auf mich selbst. Ich habe es richtig predicted. CM Punk verpasst direkt am Anfang Jey Uso einen Superkick und wirft ihn erstmal aus dem Ring damit raus. Bevor überhaupt alle auf Rollins losgehen. Weil da war ja die Frage, gehen die jetzt erstmal alle auf Rollins los? Nein, CM Punk rächt sich erstmal für die letzte Raw-Ausgabe und verpasst dir dann einen Supercake. Hast du damit gerechnet?
Gerechnet nicht. Aber als du gesagt hast, ich dachte, ja, macht schon Sinn. Das hatte so ein bisschen so Vibes an das Triple Threat Match mit hier D-Generation X und John Cena, wo dann ja Shawn Michaels und Triple H weggetreten hat. es war schon cool. Ich meine, der Superkick war unfassbar hässlich. Aber darum geht's ja nicht. Das war schon cool. Und Rollins hat sich dann, wie wir es ja auch so ein bisschen vermutet haben, direkt verpisst. Ja, unter LA Knight und CM Punk sich auch nicht leiden können, haben die sich halt erstmal geboxt. Also, das hat die dann auch nicht mehr gejuckt. Da gab's ja wirklich dieses, alle kloppen auf Rollins ein, gab's ja erst so gefühlt nach 5, 6, 7 Minuten einmal und danach auch nie wieder, weil die sich halt auch alle untereinander nicht leiden können, auch die Guten nicht. Das war eine runde Sache, das Ding. Also, ich fand das, der Anfang, das war natürlich super witzig da mit CM Punk, aber es passt wieder auch komplett zu CM Punk auch einfach, ne? Arne, ich höre dich übrigens nicht. Das ist
ja
ein bisschen problematisch. Alles jetzt höre ich dich wieder.
Ja, alles gut. Ja, fand ich auch. Wie du schon sagtest, na, im Prinzip jeder gegen jeden da. Und ich glaube, CM Punk kann kaum einer leiden, so von den Leuten dort. Von daher, das macht ja auch Sinn. Und das war auch gut so. Dafür ist ein Fatal 4-Way auch da, dass sich alle mal gegenseitig geben. Aber irgendwann kam es dann doch zu dem Punkt, dass sie sich mal alle gegen Rollins kurzzeitig verbündet haben und dann auf ihn eingeschlagen haben. Und das gehört halt mit dazu.
Ja, das war auch einfach lustig, wie Rollins in Eck liegt, dann tritt CM Punk auf, weil dann kommt LA Knight, zieht ihn weg, dann tritt er auf ihn ein. Das war einfach witzig, wie sich dann einfach ein bisschen darum gestritten haben, wer jetzt mehr auf Rollins eintreten kann. Das ist schon immer spaßig, sowas.
Einfach großartig. Also muss ich auch sagen, hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt. Und ja, das, also von den Spots her, man kann nicht meckern. Da war sehr viel drin. Jeder durfte alles so ziemlich zeigen, hatte seine Moves. Jeder war mal irgendwie ausgenockt. Dann gab es Finisher. Dann wurde da im letzten Moment ist dann jemand noch reingesprungen und hat das unterbrochen. Alles, was man so aus Fatal-4-Way-Matches kennt, sage ich jetzt mal. Und das, die Finish-Phase, das war nachher das, was ich am interessantesten fand. Weil da war es dann so, da gab es dann GTS gegen Rollins, der ist so getaumelt gegen die Ringseile, ist dann auf Punk nochmal raufgetorkelt, hat er ihn nochmal hochgenommen und hat sich selbst schon halb gefeiert und hat gesagt, nochmal go to sleep. Und in dem Moment hat er einen Low Blow kassiert. Und zwar von einer vermummten Person. Und es war klar, wer darunter steckt, weil man das schon ein bisschen so erkennen konnte. Das war Becky Lynch. Und die hat dann Rollins sozusagen gerettet. Und Rollins hat dann einfach gegen CM Punk durchziehen können mit einem Stomp, hat ihn gepinnt. Und damit war das Ding durch. Keiner konnte mehr was machen. Die waren alle außer Gefecht. Und Rollins gewinnt. Auch Gott sei Dank. Weil ich hätte jetzt niemand anders irgendwie gerne mit den Titel rumrennen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachdem er jetzt schon eingecasht hat, soll er den erstmal auch ein bisschen behalten. Und die Spekulation liegt jetzt nahe, dass Becky das vierte Mitglied von The Vision ist. Was sagst du?
Erstmal gehe ich zum Match, bevor ich darüber rede. Erstmal, war ein schönes Fatal-4-Way-Match. Waren auch wieder coole Spots drin. Zum Beispiel auch, dass ich L.A. Knight an CM Punk recht und ihn da auch durch den Tisch haut, wo er die Gelegenheit sieht. Gut, dass der Tisch nicht so ganz gebrochen ist, ein anderes Thema. Das wäre auch so ein kleiner Rückgriff auf Raw, wo ja Punk ihn angeblich zufällig durch den Tisch gehauen hat. Das glaubt niemand CM Punk, weil CM Punk ist ein Schwein.
Mhm.
Das war ganz cool. Dann wollte ja L.A. Knight mit dem Elbow hier aufs Kommentatorenpult Rollins rausnehmen. Der ist dann ja weggeholt. Damit war ja L.A. Knight erstmal auch raus in dem Moment. Und bevor es dann zu dem Finish kam, ist ja Rollins nochmal rausgerannt, hat erstmal Jey Uso draußen einen Stomp gegeben und LA Knight gleich auch nochmal ein. Damit war klar, die sind weg. Die werden hier nichts mehr machen. Und dann wollte er erstmal CM Punk erstmal töten. Er hat seinen Kopf da auf den Stuhl legen, wollte er den Stomp auf den Stuhl zeigen. Wo ja CM Punk dann rauskam und dann kam es ja der Finish-Phase, die du erzählt hattest. Aber ich auch dachte, Alter, der will den wirklich umbringen. Ne? Die verkaufen uns den Hass schon richtig gut. Also, wow. Das wäre ein böser Move gewesen, wenn sie den echt gemacht hätten. Ja, und ja, Rollins verteidigt, alles schön, alles gut, alles richtig. Bin ich auch völlig fein mit. Ja, Becky Lynch, gut klar, wer hätte sonst noch kommen sollen? Das kannst du auch so machen. Aber ich sag's, wie es ist, ich will die nicht in The Vision haben. Du kannst mir gerne erzählen, ey, die hat ihrem Mann geholfen, seine Jungs waren weg und, ne? Sie gibt ja auch immer gerne mit ihrem Mann an und sie kann dem Mann ja besser angeben, wenn er weiterhin der Champion ist und deswegen hat sie ihm auch geholfen. Aber ich muss nicht Becky Lynch und Seth Rollins zusammen in einem Stable haben. Also, erstmal abwarten. Ne? Wenn sie das machen, lasse ich mich gerne überraschen, dass das funktioniert, aber ich stelle mir das nicht so geil vor. Oder hast du da mehr Bock drauf?
Also, ich komme jetzt mal zu einer Theorie, die ich habe.
Okay.
Bezüglich der Survivor Series nach dem gestrigen Abend. Und zwar, an sich muss ich natürlich sagen, wir kommen natürlich gleich noch zum Fazit auch, wie die gesamte Show war. Aber du hast ja jetzt nach dieser Show nun mal auch den Weg Richtung Survivor Series. Ja, da kommen noch ein paar PLEs dazwischen, das ist klar. Aber in welcher Show befindet sich denn momentan The Vision? Bei Raw. Und wer ist noch bei Raw?
Judgment Day.
Genau, der Judgment Day. Und der Judgment Day besteht aus Finn Bella, JD McDonough, Dirty Dom, Roxanne Perez und Raquel Rodriguez, weil ja logischerweise Liv Morgan verletzt ist. So, deswegen ist ja Roxy dazugekommen. Das heißt, wir haben drei Männer, zwei Frauen. Und wen haben wir bei The Vision? Bron Breakker, Bronson Reed, Seth Rollins und jetzt vielleicht eine Becky Lynch. Und was ich ja schon mal sagte, als das Ding mit Lyra ging und auch mit Bayley da, eventuell bekommt ja auch eine Becky Lynch noch jemanden als so, dass sie eine Mentorenrolle für jemanden macht. Warum also nicht Becky Lynch kommt zu Division noch dazu. Man holt sich noch eine weibliche Wrestlerin dazu, wer auch immer. Hier könnte zum Beispiel kicken Lyra Valkyria, weil Lyra wurde von Becky besiegt. Die ist irgendwann so gebrochen, dass vielleicht ja auch Rollins mit den Stable auf sie zukommt und sagt, hey, du kannst zwar nicht mehr um den Titel antreten, aber wir können dich aufbauen, wir können dich besser machen. Und sie so manipulieren, dass sie Teil dieses Stables wird. Und dann hätten wir auf beiden Seiten 5 Leute. Und wir wissen, die WWE ist super geil auf dieses Wargames-Match. Und ich habe keinen Bock auf diese Wargames-Matches. Aber wenn du 5 gegen 5 Leute hast, kannst du hier sagen, entweder du machst nur ein Wargames-Match und das ist mixed, indem du eben halt Männer und Frauen da drin hast, oder du lässt es bleiben und baust diese komplette Survivor Series darum auf, wer die Vorherrschaft von Raw hat, sodass die beiden gegeneinander antreten, die Teams sozusagen. Und das fände ich, auch wenn 2 Heel-Stables sind, aber grundsätzlich finde ich es interessant und du könntest das Ding auch dann easy noch mit einer Stipulation festlegen, dass du sagst, das Team, was verliert, muss sich auflösen. Wäre interessant. Oder nicht?
Grundsätzlich ja, natürlich, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die WWE ein Mixed Match macht. Wir sind also klar, AEW hat das gemacht. Mit diesem komplett geisteskranken Energy in the Arena Match, wo sie einfach Willow Nightingale und Marina Shafir reingehauen haben und die auch da richtig gegen die Männer und auch von denen gefressen haben. Das war schon cool. Aber ich finde ja schon immer, aber bei der WWE ist ja wirklich Gewalt gegen Männer ist okay, Gewalt gegen Frauen geht gar nicht. Weil natürlich, du könntest das auflockern, einfach mal in der Gender Wrestling machen. Das ist ja nicht, dass die Leute damit irgendein Problem hätten. Die haben damit ja gar kein Problem. Das kennen die ja auch.
Ja, eben.
Aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass die WWE das bringt.
Also, ich kann es mir derzeit auch ein bisschen schwierig vorstellen, aber es wäre zumindest mal eine Lösung. So bräuchtest du nicht 1 nur für die Frauen und 1 für die Männer, weil du musst ja immer Gleichberechtigungskarte ziehen und sagen, ja, wir müssen ja 2 Wargames-Matches machen und ich habe nicht mal Bock auf eines davon, weil ich diese Matchart schon nicht so geil finde. Und das ist ein Weg daraus. Du kannst eben sagen, du hast nur ein Wargames-Match und das ist gemixt oder, und das wäre die zweite Option, du lässt das bleiben und machst ein sehr großes Match, wo du dann Elimination hast, dass du sagst, es tritt jeweils immer 1 gegen 1 an und man sammelt Siege sozusagen, Punkte, und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Und du könntest so ein Ding bringen wie Dominic Mysterio gewinnt gegen Bronson Reed mit so einem Stuhl, wo er dann einfach auf den Boden schlägt, während der Ringrichter abgelenkt ist und ihn dann den zuwirft. Und dann wird Bronson Reed einfach disqualifiziert in seinem Match und verliert das. Und dadurch haben Judgment Day dann einen Punkt. Als Beispiel jetzt.
Ja, klar. Dann,
genau, so. Und am Ende hast du dann so, ja, die plänkeln alle gegeneinander, dann steht es 2-2 und das Endmatch ist dann einfach Rollins gegen Finn Balor. Wäre schon ein Hammer. Wäre schon ganz geil. Würde ich mir gerne ansehen.
Haben wir schon oft genug gesehen, war immer gut. Kann man nicht viel gegen sagen.
Genau.
Und das, wäre mal was anderes, aber ich halte das sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Judgment Day irgendeine Relevanz hat. Ich meine, das sind ja vielleicht zu The Vision komplette Geeks. Aber es wäre mal was anderes, ohne Frage, das sehe ich schon. Und es wäre mir auch immer noch lieber als das, wovor ich mir Sorge mache, MFT gegen Wyatt Six oder so. Gottes Willen. Wobei, das wäre auch, vielleicht wäre es cool, aber ich glaube nicht dran.
Nee, eben. Und deswegen, ich sage, das wäre eine neue Richtung, es wäre was anderes. Du könntest Wargames, also beziehungsweise Survivor Series, du kannst sie ganz anders bewerben. Und am Ende gehst du auch zu den Wurzeln so ein bisschen zurück, wo es ja einfach auch mal früher eben Raw gegen SmackDown war, wo es eben halt um Punkte ging. Zwar sind hier beide bei Raw, von daher spielt ja eh keine Rolle mehr, wer wo ist. Aber wie gesagt, das wird ein bisschen Sinn machen und du hast 2 etablierte Stables und da die sich dann gleichen mit jeweils 2 Frauen und 3 Männern, ist es durchführbar wenigstens. Und deswegen, das wäre der einzige Grund für mich, warum du jetzt Becky Lynch plus noch eine weitere Frau sozusagen zu Division holst. Ansonsten macht das nicht so wirklich viel Sinn, weil ich verstehe das nicht, dass Becky braucht die nicht.
Das ist der springende Punkt. Becky braucht die nicht.
Nee, richtig.
Becky braucht auch kein Paul Heyman oder irgendwas. Das ist halt das, was.
Genau.
Deswegen ich persönlich hoffe, dass sie nicht in die Gruppierung reingeht. Die kann ja mal da rumhängen, weil das ihr Mann ist. Alles cool, aber ich will die da nicht als richtig als festes Mitglied haben, weil, weiß nicht, dann wirkt sie wie ein Anhängsel und das eigentlich kann ihr das nur schaden. Also natürlich könnten sie einem irgendwas erzählen, dass man der sagt, das war cool. Aber aus meiner Sicht kann ihr das nur schaden. So, von daher sehe ich da nicht viel drin.
Das Einzige ist, wie gesagt, wo ich sage, sie übernimmt dann eine Mentorenrolle. Dass die als Division jemanden noch rekrutieren, eben halt noch eine andere Dame, und die wird von Becky Lynch dann unter die Fittiche genommen. Das kannst du halt easy erzählen. Und das kannst du auch gut machen, weil es gibt bei NXT genug Talente, die du nehmen kannst.
Ja, aber du kannst es halt genauso gut machen ohne The Vision. Das ist halt der springende Punkt.
Ja, natürlich.
Das ist halt das Problem.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist halt, was wollen sie einem erzählen? Jetzt muss man erstmal abwarten. Aber das wäre auf jeden Fall eine kleine Theorie, eine kleine Inspiration an der Stelle von mir. Das wollte ich einfach mal teilen mit euch.
Ist auf jeden Fall nicht gänzlich uninteressant. Allerdings müsste man den Judgment Day dafür erstmal echt mal relevant machen. Ich meine, wir könnten natürlich einfach machen, komm, wir machen wieder Raw, SmackDown und NXT, wir erzählen jetzt einfach, dass die General Manager sich immer streiten, dann wird geklärt, wer der Geilste ist, dann machst du ein Wargames-Match, keine Ahnung, 4 gegen 4 gegen 4 oder so, und der Sieger darf irgendwie jemanden aus dem anderen Kader picken oder sowas. Irgendwie so eine Scheiße könntest du ja auch machen, werden sie nicht tun. Aber gut, Survivor Series, wenn ich drüber nachdenke, wieder Wargame-Matches, ich weiß ja nicht.
Jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Wir haben noch WrestlePalooza, Worlds Collide und wer weiß, was dazwischen noch alles stattfindet.
Genau, richtig. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Das war aber auch gewollt in der Hinsicht jetzt gerade mit der Theorie.
Die Show ist aber auch cool.
Genau. Kommen wir aber jetzt mal zum Fazit. Von wegen der Wertung, wie fanden wir jetzt die Show? Also insgesamt, meines Empfindens nach, muss ich sagen, ich fand sie im Nachhinein echt gut. Also ich habe sehr, sehr wenig erwartet, weil ich sagte, das meiste ist mir egal. Und das hat sich eigentlich auch nicht geändert. Die meisten Matches waren mir egal. Und ja, ich habe zwar auch die Ausgänge vorausgesehen, aber am Ende des Tages war ich echt gut unterhalten. Also ich kann mich echt nicht beklagen. Wie ist bei dir so der Fall?
Relativ ähnlich. Meine Erwartungen, jeder, der die Preview gehört hat, weiß das. Die war jetzt nicht allzu hoch. Und die Show hat... Der ist definitiv übertroffen. Die war kurzweilig, die war unterhaltsam. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich in einem Jahr sage, oh, fuck, Alter, Clash of Paris damals, war das geil. Das halt auch nicht, aber die war wunderbar, die war unterhaltsam. Die hat Spaß gemacht, also. Und ganz ehrlich, wir haben schon viel, viel schlechtere irgendwie Europa-Events oder so gesehen, die WWE uns dahin geschissen hat. Deswegen will ich mich hier mal nicht beschweren. War schon in Ordnung. Also, wenn wir jetzt mal unsere übliche 10er-Wertung gehen, ich habe ja vorher gesagt, 3 von 10. Würde ich hier schon verdoppeln, 6 von 10, das Ding war in Ordnung, das war überer Durchschnitt, aber halt auch nicht mehr. Aber es tut keinem weh, wenn man das schaut. Das war kurzweilig, das fühlte sich nicht so lang an. War gut, kann man so machen, positiv überrascht worden, zum Glück.
Ja, und ich muss auch sagen, also insgesamt war die Show deutlich besser als Backlash letztes Jahr. Ich gehe minimal nach oben, ich würde sagen auf 6,5. Einfach, weil die Crowd auch nochmal echt abgeliefert hat damit und das John Cena-Match echt für mich richtig rausgerissen hat nochmal, weil ich gesagt habe, das so ein gutes Match haben wir ich lange nicht von John Cena gesehen. Das hat mir echt gute Momente beschert und deswegen sage ich, ich bin sehr zufrieden, ich gebe hier eine 6,5. Ich bin da echt, echt positiv bei, muss ich sagen. Ist für mich auch keine 10 von 10 Show auf gar keinen Fall, weil dafür ist es zu irrelevant. Aber für ein Europa-Event richtig, richtig nice, ja. Fand ich echt gut.
Ja, war ein solides Ding. Und es hätten mehr Punkte sein können, wenn man uns Stephanie Verkehr gegeben hätte, die angeworben war seit Evolution.
Ja, die, also hundertprozentig. Also Stephanie Verkehr da anstatt das Tag-Team-Match wäre direkt bei mir auf ein Punkt mehr, auf 7,5 auf jeden Fall hochgeschnellt.
Das wäre der einzige, das war einer der wenigen Gründe, warum ich ein bisschen Bock auf die Show im Vorwege hatte, bevor das klar war, weil ich wusste, Alter, Stephanie Wacker kriegt den Titelmatch, da habe ich Bock drauf. Schon allein zu sehen, wie Europa auf die reagiert, ich glaube, die wäre auch hart weggejubelt worden. Schade, haben wir jetzt nicht bekommen. Aber gut, dann nächstes Mal.
Ja, also da hoffe ich auch, dass die sich den Titel snackt und dann einfach mal loslegt. Aber ja, sehen wir dann.
Ja, gut, gib ihr das Ding. Wir haben es bei NXT gesehen. Gib ihr das Ding, das funktioniert. Die brauchen nicht so viel reden. Das funktioniert einfach.
Ja, das stimmt, das stimmt. Na gut, schauen wir mal. Ich würde sagen, damit sind wir durch. Und wir hören uns vielleicht das nächste Mal entweder noch zu einer weiteren Review, Preview oder Vielleicht machen wir auch mal wieder was richtig Witziges wie eine weitere Tierlist für WWE. Da müssen wir uns noch mal drum kümmern. Wir haben noch so vielen Köcher und ihr könnt auch gerne mal kommentieren. Genau, ihr könnt auch gerne kommentieren, was ihr als nächstes mal gerne haben wollt, wenn es um Tierlisten oder sowas geht. Oder allgemein WWE. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Doku WWE Unreal. Da können wir auch gerne drüber sprechen.
Könnt ihr gerne mal gucken.
Ja, deswegen. Also von daher.
Ich hab's nicht geguckt.
Ach so. Ja, okay. Schreibt's gerne in die Kommentare, was ihr dazu habt. Und ja, vielleicht können wir auch Flo noch dazu mobilisieren, je nachdem. Aber ja, wie gesagt, für heute war's das. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Und die letzten Worte gehören wie immer Dennis.
Echt? Habe ich immer die letzten Worte? Wild, ist mir gar nicht bewusst.
Nein, aber ja. Wenn wir beide so, ne?
Ja, ich weiß, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal und immer schön abjähren. Tschüss.